Sie hören eine Durchsage der Pressestelle der deutschen Innenminister. Hiermit wird Ihnen der Gebrauch von Gamers Global in der Zukunft untersagt, weil das Magazin immer wieder gewaltverherrlichende Spiele wie Counter-Strike thematisiert hat. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ja, einen wunderschönen guten Morgen da draußen an den Empfangsgeräten. Guten Morgen, Benjamin.
Morgen, Jörg.
Wo warst du, als um 18.30 Uhr es so langsam losging mit den Gegenmaßnahmen der Polizei, um Schlimmeres zu verhindern? Weil da ging man ja am Freitag noch von einem möglichen Terroranschlag mit mehreren Tätern aus.
Also zu dem Zeitpunkt durfte ich an der Kasse im Supermarkt gestanden haben.
Okay, und da wurdest du nicht angehalten, den Supermarkt nicht mehr zu verlassen?
Ja, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt den Leuten, die da um mich herum waren, auch noch nicht wirklich bewusst. Also die Berichte im Fernsehen, die gingen ja auch erst so 6:30, 7:15 ging das ja erst los. Das heißt, es kam über Twitter und sonst irgendwas wahrscheinlich schon ein bisschen früher, aber das kriegt dann ja auch nicht jeder mit.
Naja, wie gesagt, da ist, glaube ich, mittlerweile viel bekannt. Und was ich nicht ganz verstehe, ist, dass viele Leute erleichtert reagiert haben, dass es jetzt nicht der Islamische Staat war, der da Morde vollbracht hat. Ich meine, das kann genauso gut übermorgen dann aus der Ecke was passieren. Ich glaube, da gibt es einfach keine Sicherheit. Leider gibt es Sicherheit in einem Punkt, wenn sowas passiert, dass mit Sicherheit wieder sehr viel Unsinn über Computerspiele geschrieben wird. Das habe ich ja thematisiert in meiner Kolumne gestern. Und da geht es nicht darum, jetzt irgendwie Spiele zu verharmlosen oder irgendetwas. Aber wenn ich dann schon wieder lese, heute Morgen in der Süddeutschen, in so einem Nebensatz, dass die Polizei weiß, dass der mit Counter-Strike das Töten von Menschen trainiert hat. Ich glaube, so steht's drin. Also indikativ, der Autor des eigentlich ganz guten Seite-3-Artikels stellt sich quasi auf den Standpunkt, das ist wirklich so, der hat das Töten trainiert. Dann muss ich mich schon fragen, was das soll. Oder wenn in der gestrigen Tagesschau Counter-Strike als gewaltverherrlichendes Spiel bezeichnet wird, das einfach Unsinn ist. Ja, also das betrübt mich immer sehr und ich fühle mich versucht, dann auch wirklich solche Spiele zu verteidigen, auch wenn ich selbst jemand bin, der gerade die sehr gewaltdarstellenden Spiele eigentlich eher abstoßend findet. Also naja, das passiert mir schon in der Regelmäßigkeit, aber also dieser eine Punkt mit dem Trainieren von Tötungen gegen Menschen, ich weiß nicht, ich war nicht beim Bund. Aber ich habe auch mal mit scharfen Waffen rumgeballert. Da war ich 4 Wochen in Irland unterwegs und auch in Wales. Und da hat mich ein ehemaliger britischer Soldat, bei dem ich untergekommen war, hat mich auf so ein Homeguard-Übungsgelände mitgenommen. Ich habe das, glaube ich, sogar auch schon mal irgendwann erzählt hier im Momoka oder anderswo. Und da haben wir mit Langwaffen und Kurzwaffen geballert. Und das war alles sehr faszinierend. Aber was ich sagen kann, ist, dass das Zielen in einem Computerspiel mit Fadenkreuz wirklich überhaupt gar nichts zu tun hat mit dem Abschießen und Zielen einer richtigen Waffe. Und was, glaube ich, viele Leute auch gar nicht wissen, ist, wie schwer es ist, einen Abzug zu drücken. Warst du eigentlich beim Bund?
Ich war beim Bund.
Dann kannst du mir wahrscheinlich zustimmen, oder? Also du brauchst bei, also zumindest den Waffen, die ich da benutzt habe, richtig viel Kraft, um das Ding einfach durchzuziehen.
Ja, also für ein Kind könnte es schon schwierig werden, aber ja, es geht.
Ja, also.
Also ich meine, das ist ja auch sinnvoll, dass das nur schwer geht. Ich meine, bei Jagdwaffen gibt es ja noch den Stecher, damit du dann halt nur noch wirklich antippen musst. Aber ja.
No.
Nee, also ein Kind wird das auf jeden Fall nicht schaffen.
Ja, nee, es geht und, ja nicht
aber
um
das,
Kind.
Aber das Entscheidende ist eigentlich dabei, dass man unterschätzt, wie ungenau so eine Pistole schon auf 20 Meter ist, zum Beispiel.
Ja, Also oder mit einem Gewehr den Rückstoß, und dann braucht auch das Projektil ja wirklich eine Weile, bis es wirklich ankommt. Das ist ja im Western immer alles ganz anders. Da macht's Peng und der Indianer fällt. Und also auch vor allem das Zielen über Kimme und Korn hat überhaupt nichts zu tun mit dem Zielen per Fadenkreuz. Also diese Behauptung, da würde das Töten von Menschen trainiert, ist einfach ganz hanebüchener Unsinn. Von solchen Sachen wie Tötungshemmung mal ganz abgesehen. Was ich mir übrigens vorstellen könnte bei Counter-Strike ist tatsächlich, dass man ein Verständnis dafür entwickelt, wie man taktisch mit Gruppen gegen andere Gruppen vorgeht. Aber das ist ja auch kein Szenario, was bei so einem Amoklauf irgendwie dann zutrifft. Da ist ja kein Gegner, der sich taktisch verhält und aus mehreren Leuten besteht. Also es ist einfach so hanebüchener Unsinn. Und dass das immer noch so schnell nach vorne kommt und dass da die Tagesschau so einen Text bringen kann und dass wirklich jedes größere Presseorgan jetzt wieder kritiklos von Killerspiel redet. Ich meine, Killerspiel ist in sich eine Verurteilung von Spielen. Das ist so, wie wenn ich Sportschützen, ich weiß nicht, Kriegstrainierer oder Jäger, Tieretöter nennen würde. Das ist kein neutraler Begriff. Aber
ja gut, das muss er ja auch nicht unbedingt sein. Wenn man sich tatsächlich glaubt, so positionieren zu müssen, dann ist das nur verständlich, dass dann eben so ein Begriff dann eben auch verwendet wird. Das Traurige finde ich, was du ja gerade eben auch angedeutet hast, besonders bei der Sache, dass da auch heute noch von etablierten Journalisten bei nun wirklich hochwertigen Zeitungen wie der Süddeutschen oder wie in der FAZ oder sonst irgendwas, da immer noch dieselben Dummheiten drin stehen wie vorher, jetzt gar nicht so sehr auf die Sache mit Killerspielen bezogen, sondern dass man auch heute noch so Sachen findet, wo World of Warcraft als unter Killerspiel geführt wird und solche Sachen.
Und das wiederum liegt daran, dass die Leute einfach eher dem glauben, was ein Kollege oder sie selbst vor 10 Jahren geschrieben hat, als dass sie sich da informieren. Wobei, gerade die Süddeutsche ist auch wirklich ambivalent und da hat sich schon was geändert in den letzten 10 Jahren oder 14, habe ich ja mal als zeitlicher Referenzpunkt das Massaker in Erfurt nehmend geschrieben. Also dieselbe Süddeutsche schaffte es am Samstag oder Sonntag online einen wirklich sehr differenzierten Bericht zu genau dem Thema und jetzt nicht wieder alles den Spielen in die Schuhe schieben und so weiter zu schreiben. Also da ist, glaube ich, auch sehr entscheidend, wer in welchem Lebensalter da gerade den Artikel schreibt. Und auch die Pfeifers dieser Welt scheinen sich ja mehr zurückzuhalten. Ich habe die Talkshow selbst nicht gesehen, sondern nur halt drüber geschrieben gelesen, dass das eher, aber das hat er auch schon in einem Interview mit mir und anderen vor vielen Jahren schon gemacht, dass er da stark relativiert und die Spiele sind nicht das Problem. Das bei den Leuten wie Pfeifer ist halt auch immer ein Unterschied zwischen den Soundbits, die sie geben, um bekannt zu werden, sind ja Selbstvermarkter, und dem, was sie dann wirklich, wenn du mit ihnen redest oder sie länger zu Wort kommen lässt, was sie da erzählen. Da ging es auch dem Pfeifer schon vor 10 Jahren um das Umfeld der Leute, und der hat eher dann gegen so, ja, Milieus ins Feld gezogen.
Ja, das Problem ist, durch seine Schlagworte, die er dann in bestimmten Statements von sich gegeben hat, ist er dann halt auch nur für diese Schlagworte, um das zu wiederholen, nochmal in die Fernsehsendungen eingeladen worden. Wobei, das gibt's ja auch nicht mehr, ist ja in Rente und ich glaube, er tritt sogar auch nicht mehr im Fernsehen auf.
Doch, er ist jetzt wieder in so einer Talkshow gewesen, am Sonntagabend erst, aber das wissen unsere User. Anyway, also ich finde das schrecklich, was da passiert ist. Ich wohne in München, jetzt in dem Fleck von München bin ich sehr selten, das ist im Nordwesten, da komme ich einfach nicht hin, ich wohne im Osten. Ich war auch noch nie in diesem Einkaufszentrum, aber sich vorzustellen, dass da einer rumläuft und gezielt auf Jugendliche schießt, weil das hat er offensichtlich getan, das ist natürlich ganz schrecklich. Und das ist auch dann schlimm, was dann tatsächlich bei den Jugendlichen abläuft, weil die sind alle vernetzt mit Facebook, jetzt meine Kinder zum Beispiel nicht, aber meine User, meine Kinder, die nutzen dann so WhatsApp, um sich da zu informieren. Und dann gibt's gleich die Geschichten, wo eine von einer Freundin gehört hat, dass deren Freundin unter den Toten ist, die sie sich selbst dann wichtig machen im Freundeskreis, passiert dann. Und die waren es nicht verängstigt oder so, aber die haben halt schon auch nicht gerade den aktuellen Informationsstand gehabt. Also da passiert dann sehr viel, was auch wirklich so unangenehm ist in zweiter Reihe. Aber gut. Aber gut ist auch, glaube ich, die Vorschau auf diese Woche. Wir haben doch erstaunlicherweise noch ein paar Sachen aufgetrieben, die wir euch bringen können. und alle davon werden von dir gemacht, glaube ich. Erzähl mal, was machst du so diese Woche?
Ja, es geht auf jeden Fall heute mit dem Test zu Headlander los, dem neuen Spiel von Double Fine. Sidescroller mit viel psychedelischen Farben und einigen verrückten Ideen. Witzig ist es auch, aber ich kann noch nicht mehr dazu sagen, weil noch ist ein kleines Embargo drauf.
Genau, das habe ich schon auf der GDC gesehen. Da hat auch in einem meiner Videos der Michael Hengst sich schon recht begeistert geäußert. Also ich bin sehr gespannt auf deinen Test. Dann sagst du oder schreibst du was zu We Happy Few.
Genau, das da startet jetzt ja demnächst in Early Access bei Steam und auch ins Preview-Programm bei auf der Xbox One. Und wir hatten die Möglichkeit, das jetzt schon zu spielen, einen Tag vorher quasi nochmal oder einige Tage vorher, bevor es rauskommt, kommt dann die Preview bei uns und ja, da werde ich euch dann entsprechend sagen, was davon zu halten ist. Der Christoph hatte das ja schon auf der Gamescom letztes Jahr gespielt, da war allerdings in der Demo ja Spielerführung ja schon ein bisschen sehr schwach, also er wusste da nicht so richtig, was er da überhaupt tun sollte. Habe ich letztens erst noch mit ihm drüber gesprochen und das ist sicherlich so ein Punkt, den ich mir jetzt anschauen werde, ob der sich ein bisschen verbessert hat oder nicht. Was mir auf jeden Fall jetzt bei der Präsentation jetzt zum Beispiel auf der E3 dann nochmal nochmal sehr gut gefallen hat, das ist einfach dieses Bioshockige, um es mal so zu nennen. Also von der Atmosphäre her könnte das schon ja sehr, sehr interessant werden.
Ja, das ist ein Indie-Spiel, es wurde Kickstarter gefundet. Und benutzt die Unreal 4 Engine, richtig?
Ja, müsste Unreal 4 Engine sein, also nicht die 3.
Ja gut, 3 nimmt ja niemand mehr freiwillig. Ja, und dann machst du auch noch eine Preview zu F1 2016 und wirst uns alles darüber sagen, ob es Safety Cars gibt oder nicht, ob es Pressekonferenzen und Interviews gibt zwischen den Rennen oder nicht und wahrscheinlich auch einfach, ob sich das Ding wieder gut fährt oder ob die KI eher aus dem Rummelplatz-Karambolagen-Bereich stammt.
Ja, das kommt drauf an, welche Inhalte in der Preview-Version schon zugänglich sind. Die werde ich ja auf jeden Fall erst noch spielen, deswegen kommt die Preview ja auch erst am Mittwoch, weil erstmal spielen, dann drüber schreiben.
Und dann wird es eine, also alles macht Benjamin nicht, aber das meiste diese Woche, dann wird es eine SDK zu Ultima Underworld 2 geben, eine Classic-SDK, auf die ich mich freue, weil ich das Spiel wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr angefasst habe und Heinrich glaube ich auch nicht und das ist schon interessant, weil damals war der Titel absolut wegweisend, also eigentlich Underworld 1 natürlich, aber 2 hatte dann wirklich alles in groß, größeres Grafikfenster, mehr, also 8 große Dungeons im Prinzip statt einem und so und auch ein bisschen verfeinertes Gameplay, darum bin ich sehr gespannt, wieso der Einstieg sein wird. Wobei, ich habe mal an dem Ultima Underworld 1 wieder angespielt in den letzten Jahren, aber wie gesagt, 2 nicht seit langer Zeit. Ja, und dann, eigentlich wollte ich ja gestern nicht die Thomas de Maizière Antwort in Kolumnenform schreiben, sondern über Pokémon Go. Muss mal gucken, ob ich da jetzt noch ein langer Lästert mache in der nächsten Zeit oder ob ich es vielleicht anders verwerte als Galerie Plus oder so. Muss mal gucken. Also ein Test, um einer Userfrage auch vorzugreifen. Was will man denn da testen? Das ist kein Spiel. Also das ist das ist wirklich kein Spiel. Da gibt's praktisch keine spielerischen Elemente. Und selbst das Finden von diesen Pokémon, da gibt's zwar Anleitungen im Internet, so nach dem Motto, wenn das in der Neighborhood-Liste unten rechts drin ist, das Vieh, und die Pfoten werden weniger, die angezeigt werden, dann dreh dich um 180 Grad, lauf da in die Richtung, beobachte. Aber das ist alles Kokolores. Also und das Einzige, man kämpft dann halt um die Arenen und da kann man nach links und rechts ausweichen, aber auch das ist eigentlich kein Spiel, weil man verliert halt, wenn man mit seinem 180 Wertpunkte Pokémon-Vieh, was gar nicht schlecht ist, am Anfang ankommt und da stehen halt schon Viecher mit 800 oder 1400 drin. Das ist kein Spiel, das ist einfach, ja, was es ist, verrate ich euch dann in dem Artikel, den ich machen werde. Ja, also das ist die Vorschau auf diese Woche. Vielleicht kommt noch zum Wochenende hin noch was Zusätzliches dazu. Also ich glaube, wir machen das Beste aus der saure Gurkenzeit, die wir gerade nun einmal haben. Und ja, was haben wir denn gespielt in den letzten Tagen? Hast du was gespielt?
Naja, ich habe halt Headlander unter anderem gespielt, wo ich eben im Detail noch nichts zu sagen kann. Ansonsten hält sich's in Grenzen. Ich habe Ken Lynch 2 Dog Days jetzt mal angefangen. Das habe ich mir vor kurzem gekauft. Aber das ist so alt, da lohnt sich's eigentlich fast gar nicht, noch groß drüber zu reden. Wobei ich ja persönlich den ersten Teil gut fand und mir durchaus wünschen würde, dass IO da irgendwann vielleicht mal einen Nachfolger macht.
Ja, ich habe ein bisschen Pokémon Go noch gespielt, klar. Wollte mich ja informieren. Und ich habe weiter an einer Partie Warhammer Fantasy, Warhammer Total War, Total War Warhammer gespielt. Das ist ja recht zeitfressend und auch eine spannende Partie. Also alles wie letzte Woche im Prinzip. Ja, kommen wir mal zu den User-Fragen. Letzte Woche habt ihr geschwächelt, diese Woche habt ihr outperformed. Mal sehen, ob wir alles schaffen. Hal Fischer fragt, kriegen wir in nächster Zukunft häufiger Review-Videos mit einem leicht sarkastischen Unterton? Antwort, Benjamin?
Wenn sich's ergibt und es passt, klar, warum nicht?
Hal Fischer fragt außerdem noch, wir wollen gnädig sein, die PPs, also Premium Points, gibt's jetzt schon seit einiger Zeit, werden die eher genutzt wie der Einzelkauf und kommt irgendwann die Option, die Premium-Punkte auch verschenken zu können? Ich glaube, sie werden mehr genutzt als der Einzelkauf. Und ob man die mal verschenken kann, muss ich mir überlegen. Das muss man halt dann auch alles programmieren, aber ist sicherlich kein blödes Feature. Dann Zarot.
Ja, ich habe den Eindruck, dass das Forum von der Redaktion bis auf den PM-Ticker und einem Großteil der User wenig genutzt wird. Daher meine User-Frage. Wie seht ihr die Zukunft des Forums?
Wie die Vergangenheit des Forums. Nächste Frage.
Also Garnon will wissen, wie geht ihr in der Retro-Gamer mit indizierten Spielen um?
Ja, also wir werden im kommenden Heft einen großen Duke Nukem 3D-Artikel haben und auch ein Retro-Revival dazu. Ich glaube, wer war denn das? Anatol? Ah, ich habe es vergessen, wer ihn geschrieben hat. Und ich würde das unglaublich gern auf den Titel packen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee wäre. Kann also sein, dass wir uns dagegen entscheiden, aber mit indizierten Spielen selbst haben wir bei Retro Gamer kein Problem. Wir achten halt darauf, dass wir jetzt nicht gerade die blutigsten Bilder zu irgendeinem Spiel bringen, aber gerade dadurch, dass es Retro-Titel sind, ist die Gefahr, dass wir uns quasi so indirekt da der Werbung und Verbreitung von indizierten Inhalten schuldig machen, sehr gering. Und in der historischen Einordnung kann uns niemand verbieten zu sagen, dass ein Spiel wie Castle Wolfenstein für bestimmte Features in seinem Genre einfach prägend war. Das ist eine Realität und die Indizierung hat nicht den Sinn, Diskussion zu ersticken. Darum wird nachträglich indiziert statt vorsorglich zensiert. Aber das ist nicht jedem klar und so handhaben wir das. Aber wir schreiben jetzt nicht, kauft euch Duke Nukem 3D, das ist geil, weil man da blutig Menschen über den Haufen schießt. Ja, warum sollten wir das auch schreiben?
Ja, die nächste Frage kommt vom Time Agent. Wenn ihr bei einem Anspieltermin eines Herstellers seid, gibt es da die Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen oder ist das bei solchen Veranstaltungen nicht vorgesehen bzw. möglich?
Ja, deine eigene Antwort?
Also grundsätzlich wird natürlich immer versucht, Feedback von den Herstellern einzuholen. Da fragt man halt, ja und wie hat es dir gefallen und so. Das wirkt dann ganz gerne auch mal ein bisschen aufgesetzt. CD Projekt macht das ganz gerne, dass die tatsächlich so ein Zettelchen verteilen, wo man eine Note geben kann und auch ein bisschen ausführlicheres Feedback geben kann, was gut war, was schlecht war.
Ja, also aus meiner Erfahrung wird da schon gefragt, aber der Einfluss, vor allem man sieht das ja meistens auch recht spät, ist da nicht mehr vorhanden aufs Produkt. Also da müsste, glaube ich, schon bei so einem Event einen Monat vor irgendwas ein derart allgemeines Entsetzen bei wirklich jedem sein über ein Feature, dass da noch was passiert. Ich habe früher schon die Erfahrung gemacht, als das Ganze aber noch ein bisschen intimer und familiärer war und nicht 20 Leute auf einem Event hockten, sondern einer, dass da schon teilweise zugehört wurde, wenn man es sehr früh gesehen hat. Und man hat es ja auch früher gesehen. Also insoweit würde ich da Benjamin zustimmen und gleichzeitig sagen, dass der Einfluss nicht sehr groß ist.
Und eine Frage vom Welat. Wie heißt das Spiel, das ihr am längsten gespielt habt? Ungefähre Spieldauer. Und welche Erinnerungen habt ihr an diese Zeit?
Also bei mir, oh Gott, das ist schwer. Also ich denke vermutlich irgendwas aus dem Strategiebereich. Also entweder ein Spiel aus der Total War Serie oder das Strategic Command Global Conquest. oder ja, oder die Serie. Ich habe allerdings auch Elite zum Beispiel unglaublich lang gespielt, also im deutlich dreistelligen Stundenbereich. Also als Einzelspiel mag es vielleicht sogar Elite gewesen sein. Ich habe auch die Ultimas gesuchtet, aber die waren halt irgendwann auch vorbei. Ich glaube, dass die keine 50 oder 60 Stunden gedauert haben. Anyway, also mit bestimmten Serien habe ich wahrscheinlich die meiste Zeit verbracht, das kann ich sicher sagen. Und das sind dann wahrscheinlich tatsächlich, Civilization fällt mir auch noch ein. Also da habe ich auch unglaublich viel Zeit verbracht. Oder in Multiplayer-Partien mit Empire, so einem sehr primitiven Multiplayer-Strategiespiel. Also da gibt's viele. Und wie gesagt, in jetzt Total War Warhammer habe ich auch schon wieder deutlich über 100 Stunden reingesteckt. Aber so die 1000 Stunden, die kamen bei bestimmten Serien tatsächlich bei mir zusammen über die Jahre. Und bei dir?
Ist schwer zu sagen, aber ich würde davon ausgehen, dass das bei mir tatsächlich Gothic 2 ist, weil ich das, keine Ahnung, 5-mal das Hauptspiel ohne Add-on und dann nochmal 4-5-mal die Nacht des Raben komplett durchgespielt habe. Also da komme ich bestimmt auf 200-300 Stunden oder so insgesamt, schätze ich mal. Von daher, also das ist zumindest eins der Spiele, das ganz weit oben steht. Ansonsten gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viele, was da mithalten kann, glaube ich. Weil so ein Skyrim, das mir auch sehr gut gefallen hat, da habe ich auch weit über 100 Stunden gespielt. Wobei, jetzt müsste ich die Add-ons ja sogar noch mitrechnen hier, die beiden, die es da gab. Ja, aber selbst da komme ich nicht auf 200 Stunden insgesamt, denke ich.
Man wird ja auch gerne großzügig. Wenn es mal so die 100 Stunden erreicht hat, dann zählt man auch nicht mehr so genau und dann... Ja, ich glaube, das beantwortet die Frage. Dann lese ich mal wieder was vor. Endymion fragt, könntet ihr beim Tracking einbauen, wie viele Themen-News-Artikel mit ungelesenen Comments man hat, ähnlich dem Ticker? Ja, wird aber in naher Zukunft nicht geschehen. Wir haben zu viele andere Themen. Und so ein bisschen siehst du es doch bei deinen Inhalten, oder missverstehe ich das jetzt? Dann fragt Professor Gu, ihr habt ein Event zum Zeitpunkt der Gamescom in euren Büroräumlichkeiten beziehungsweise unmittelbar davor angesprochen. Nee, haben wir nicht, sondern vielleicht Ende September. Und könnt ihr euch vielleicht vorstellen, solche Events regelmäßiger abzuhalten? Nee, auch nicht, weil wir haben eine ganz dünne Personaldecke und jetzt nicht wirklich die Räumlichkeiten, um da quasi Zielgruppenbespaßung zu machen. Jetzt lasst uns doch mal das überhaupt einmal zum ersten Mal abhalten. Ich hoffe, wir schaffen das Ende September. Und dann können wir weitersehen. Und wie gesagt, wenn das dann stattfindet in München, seid ihr herzlich eingeladen. Es werden schon keine Tausende kommen. Und dann gucken wir mal, ob wir danach noch in die Büroräumlichkeiten dürfen oder ob der Vermieter uns ausgesperrt hat. Dann fragt Matti etwas, was ich im Prinzip beantwortet habe. Wird Pokémon Go noch auf GG getestet? Und das Warum nicht, habe ich ja schon beschrieben. Wilco96 fragt, ich finde die Top 15 Wartespiele bei Trends und Trivia sehr interessant. Wie groß schätzt ihr den Aufwand ein, hier auch die Top 15 der Spiele aktuell aufzulisten? Der Aufwand ist ein rein programmtechnischer, gute Idee, kommt auf die Liste. Und Golmo fragt, aus aktuellem Anlass, wie habt ihr den Amoklauf in München, habe ich eigentlich auch schon beantwortet. Welche Sicherheitsmaßnahmen in der Redaktion habt ihr vorgenommen? Mr. K.H. Floppy fragt, erstens, habt ihr über eine Neuauflage des User-Artikel-Wettbewerbs nachgedacht? Das Sommerloch wäre vielleicht eine gute Gelegenheit dazu. Wie siehst du das, Benjamin?
Ja, prinzipiell haben wir schon gesagt, dass wir das gerne nochmal wiederholen, aber also hier stehen ja auch ein paar Urlaube an und das wird zumindest von meiner Seite aus frühestens nach der Gamescom ein Thema sein können.
Ja, aber man kann ihn ja zum Beispiel vielleicht noch vor der Gamescom oder zur Gamescom starten. Also ich fand das eine sehr lohnende Geschichte und wenn es dabei hilft, dass sich 2, 3, 4, 5 Leute den entscheidenden Ruck geben, endlich mal ihren Artikel aufzubauen oder ihn fortzuführen, dann lohnt sich das doch für alle. Und dann fragt Mr. K. Floppy auch noch zweitens, und das ist die letzte Userfrage für heute, Christian Schmidt meinte einst in Bezug auf Ephraim Kishon, dass der Prozess des Schreibens eine Qual für ihn sei und erst das Ergebnis ihm selbst Freude bereite. Wie ist das bei euch? Sind wir zu solchen lyrischen Gedankengängen überhaupt fähig?
Ja, ich glaube, der Ephraim Kishon, das war der gesagt hat, dass der erste Satz der schwierigste ist oder sowas, oder? Nee? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Auf jeden Fall. Ich fand den nicht so lustig wie sonst die ganze Welt mit seinem feinsinnigen, subtilen Humor, aber es würde er schon gesagt haben, ja, so ähnlich.
Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, weiß ich nicht, es kommt auch so ein bisschen auf die Tagesform an. Also ich bin im Regelfall mit meinen Artikeln am Ende zufrieden. Das kann ich dazu sagen. Und wie schwierig es ist, den Einstieg zu kriegen, das kommt halt wirklich immer drauf an. Also es ist immer gut, aber die Zeit hat man dann natürlich auch nicht immer, dass man zum Beispiel das Spielerlebnis vielleicht erst nochmal einen Tag sacken lassen kann. Das hilft dann meistens, um einen etwas leichteren Einstieg zu kriegen, wenn die Spieleindrücke jetzt nicht mehr ganz so frisch sind.
Ich glaube, das Thema Schreibblockade kennt jeder, der schreibt. Und das hat auch ein bisschen was zu tun, in welcher Frequenz man schreibt. Bei so einer Kolumne ist es bei mir meistens so, da ist es am schwersten, ein Thema zu finden. Oder wenn man glaubt, ein Thema zu hat, den Ansatz zu finden. Weil es gibt in der Regel bei einem Kolumnenthema wirklich viele Möglichkeiten, es darzustellen. Und wenn ich es dann mal habe und anfange zu schreiben, ist mir es dann aber meistens klar. Und es ist dann eigentlich keine so große Qual. Qual ist für mich vor allem ein großer Artikel, der wirklich auf vielen Seiten ist, viele Bildschirmfotos, weil es einfach handwerklich viel zu tun ist und viel zu strukturieren und gegenzulesen ist, also egal ob bei eigenen oder auch bei fremden Artikeln. Ja, dann großes Lob für dieses Mal. Wir strafen und werfen ja nicht nur vor, wenn uns was nicht gefällt in Sachen User-Fragen-Partizipation, sondern wir loben auch. Also großes Lob für die teilweise richtig guten Fragen und vor allem für die vielen Fragen. Und ja, ich denke, wir sehen uns und hören uns in einer Woche wieder. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.